Vielleicht habt ihr auch diese Doku gesehen, die gerade im Herbst 2020 relativ hohe Wellen geschlagen hat. The Social Dilemma. In dieser Doku berichten ehemalige MitarbeiterInnen von Google, Facebook, Instagram, Twitter und Co., was in den Tech-Unternehmen falsch läuft, warum sie nicht mehr für diese Unternehmen arbeiten wollen, weil sie mit dem, wie die Plattformen funktionieren, nicht mehr einverstanden sind. Obwohl die sozialen Netzwerke anfangs mit der schönen Absicht gegründet wurden, Menschen auf der ganzen Welt zu vernetzen. Social Dilemma ist eine Netflix-Produktion, für die ich jetzt auch gar nicht weiter groß Werbung machen will, weil ja vielleicht viele von euch, so wie ich auch, gar kein Netflix haben. Ich selbst habe die Doku mit Freundinnen zusammen angeschaut, die einen Account haben. Aber den Kern dieser Doku würde ich hier gern aufgreifen. Und zwar geht es da um ein Dilemma, ein Problem, das uns allen wahrscheinlich mehr oder weniger bewusst ist. Und trotzdem können wir es nicht wirklich ändern. Soziale Netzwerke fördern soziale Blasen. Blasen von Menschen, die Ähnlichkeiten haben, dieselben Interessen, dieselbe politische Haltung, eine ähnliche soziale Schicht, sowas. So entsteht unsere persönliche Wohlfühlblase. Manche sagen aber auch Meinungsblase oder Filterblase, weil die Blasen eben alles, was anders ist, wegfiltern. Diese Blasen werden durch den Algorithmus der Plattformen noch verstärkt. Der Algorithmus bestimmt, was wir in unserem persönlichen Feed sehen. Wir bekommen also vom Algorithmus Posts in unseren Feed gespült, die zu uns, unseren Interessen und zu unserem früheren Verhalten passen. Das ist clever vom Algorithmus, weil der natürlich will, dass wir möglichst lange zum Beispiel auf Instagram oder YouTube bleiben. Aber das hat auch Schattenseiten. Über diese Vor- und Nachteile von sozialen Netzwerken für den Journalismus und für unsere Gesellschaft, darum geht's heute. Ich habe mich echt hingesetzt und auf einen Zettel eine Liste mit positiven und negativen Seiten geschrieben. Beide Spalten sind eigentlich ziemlich gleich lang geworden. Deswegen wird das jetzt hier auch keine Social Media ist scheiße Folge. Und auch keine ohne Social Media könnte ich nicht mehr leben und das ist das Beste, was wir Menschen je erfunden haben Folge. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer irgendwo in der Mitte. Aber entscheidet selbst. Erstmal, was genau ist eigentlich ein Algorithmus? Algorithmen sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Lösung von Aufgaben oder Problemen. In der Digitalwelt spielen sie eine große Rolle, weil Computer und Maschinen keine angeborene Intelligenz haben, so wie wir Menschen. Damit unsere Smartphones also zu unseren smarten Helfern werden, muss man ihnen Schritt für Schritt sagen, was sie tun sollen. Das heißt aber auch, die Geräte können nur so viel, wie sie von Menschen gelernt haben. Wirklich selbst denken und kreativ Lösungen finden können sie nicht. Sie machen nur das, was ihnen vorher einprogrammiert wurde. Das unterscheidet sie von unserem menschlichen Gehirn. Allerdings sind die Algorithmen mit der Zeit so komplex geworden, dass sie wohl kaum ein Mensch mehr komplett verstehen kann. So habe ich das in der Netflix-Doku herausgehört. Aber nachdem ich mich eingelesen habe, habe ich es grob zumindest auch verstanden, wie das mit dem Algorithmus in sozialen Netzwerken funktioniert. Wenn wir online sind, geben wir mit jedem Klick eine Menge Informationen preis, auch darüber, was uns interessiert und gefällt. Mithilfe dieser Daten und bestimmter Algorithmen können soziale Netzwerke ihr Angebot auf einzelne NutzerInnen anpassen. YouTube bietet uns zum Beispiel mehr Let's Play-Videos, wenn wir die spannend finden. Oder Instagram zeigt uns mehr Travel-Content, wenn wir den besonders schön finden und oft auf das Herzchen klicken. Das bedeutet gleichzeitig, Dinge, die nicht dazu passen, werden ausgefiltert. Zum Beispiel Musikvorschläge auf YouTube oder Spotify, die nicht unserer Lieblingsmusikrichtung entsprechen. Das ist einerseits total praktisch, weil ich natürlich immer mehr von meinem Lieblingsmusikstil hören will. Andererseits ist es aber auch total traurig, weil mir so vieles andere einfach entgeht. Vielleicht weiß ich ja noch gar nicht, wie genial ich den anderen Musiker finden würde, weil der Algorithmus ihn mir einfach nicht zeigt. Auch Nachrichten zu Themen, für die wir uns bisher weniger interessiert haben, werden uns erst gar nicht angezeigt. Und in diese sozialen Netzwerke wollen seit einiger Zeit eben auch klassische Medien immer mehr rein. Also Zeitungen, Magazine, Radiosender und Fernsehsendungen. Vor der Internetzeit waren die klassischen Medien oft die einzige Informationsquelle. Also was in den Abendnachrichten gezeigt wurde, haben ganz, ganz viele Menschen gesehen. Und was in den Zeitungen drin stand, dem hat man geglaubt. Man wusste, das haben die ordentlich recherchiert. Und wie hätten sie es auch schnell nachprüfen können? Einfach online suchen ging ja nicht. Und heute haben wir also diese Möglichkeiten, online alle möglichen Infos theoretisch suchen und finden zu können. Aber wir sehen natürlich nie alles. Also nie die ganze Wahrheit, falls es sowas gibt. Weil soziale Netzwerke, weil Suchmaschinen wie Google auf Algorithmen basieren. Und die spielen uns zu, was wir hören wollen, was zu uns passt und was unserer Meinung einigermaßen entspricht. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Journalismus eigentlich möchte. Journalismus möchte Blasen aufbrechen, möchte neue Sichtweisen zeigen, möchte kontroverse Fragen stellen und so zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Das ist das Social Dilemma des Journalismus. Nochmal ganz strukturiert. Jetzt wissen wir ungefähr, was Algorithmen sind und dass die krass beeinflussen, welche Nachrichten und Informationen wir täglich zu sehen bekommen. Dann starte ich jetzt mal mit meiner Liste von Vor- und Nachteilen der sozialen Netzwerke für den Journalismus. Weil es jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen pessimistisch war, starte ich mit der Positivseite. Was ich super finde an YouTube, TikTok und Co. ist, dass klassische Medien sich plötzlich auch in neuen Formaten ausprobieren. Weil sie junge Menschen erreichen und weil sie irgendwie up-to-date sein wollen. Deshalb bespielen jetzt zum Beispiel auch Tageszeitungen Instagram oder die Tagesschau TikTok oder die Bild-Zeitung Snapchat. Und das funktioniert echt gut. Viele traditionelle Medienhäuser haben mittlerweile ziemlich viele Follower. Und die sind auf TikTok und Instagram nun mal automatisch deutlich jünger als die Menschen, die noch jeden Abend zu den Nachrichten um 20 Uhr den Fernseher einschalten. Ein weiterer Vorteil von sozialen Netzwerken ist, dass man mit gutem Content dort auch wieder echt viele Menschen erreichen kann. Oft wird ja gejammert, dass die Einschaltquoten von Fernsehsendungen immer weiter sinken. Es ist ja auch nicht mehr so wie früher, dass samstagabends die ganze Familie vorm Fernseher sitzt und sich zum Beispiel Wetten, dass anschaut. Die Zeiten sind einfach vorbei. Aber online können auch Formate der traditionellen Medienhäuser viral gehen, wie man sagt. Also richtig viele Menschen erreichen, weil die Videos und Beiträge rasend schnell verbreitet werden. 2020 war zum Beispiel das meistgeklickte YouTube-Video in Deutschland ein Video von Funk, dem jungen Content-Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Sender. Das war ein Video von MyLab. Corona geht gerade erst los. Das wurde zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Podcast aufnehme, 6,4 Millionen Mal geklickt. Das beweist doch total, dass Journalismus auf sozialen Netzwerken echt gut funktionieren kann. Und das, glaube ich, liegt auch an einem weiteren Vorteil, den ich in Social Media sehe. Nämlich, dass Journalismus sehr viel nahbarer wird. In Instagram-Stories gibt es zum Beispiel plötzlich Behind-the-Scenes-Videos. Und JournalistInnen erklären, was sie eigentlich den ganzen Tag machen und wie viel gearbeitet wird, bis Artikel und Sendungen fertig sind. Sie veröffentlichen also nicht mehr nur einfach das fertige Produkt und sagen, hier habe ich alles gesagt, da steht alles, ihr müsst mir das jetzt glauben. Sondern sie geben viel mehr Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Dass Journalismus transparenter arbeitet, wird heute in sozialen Netzwerken auch viel mehr eingefordert. Gute journalistische Videos auf YouTube erkennt man heute oft auch daran, dass unten in der Videobeschreibung alle Quellen angegeben werden. Ich habe den Eindruck, die ZuschauerInnen verlangen das auch immer mehr, weil sie sich so nochmal tiefer in die Themen einlesen können und so auch theoretisch überprüfen können, ob die Redaktion alles richtig gemacht hat. Auch unter meinem Podcast sind ja immer alle Quellen nochmal verlinkt, damit ihr sehen könnt, dass ich mir das alles nicht nur ausdenke, was ich hier sage. Und damit ihr weiterlesen könntet zu dem Thema, wenn ihr wollt. Eine weitere tolle Entwicklung, die ich auf sozialen Netzwerken sehe, ist, dass es richtig oft sehr lange und tiefgründige Beiträge gibt. Das geht, weil soziale Netzwerke eben in Blasen oder in Nischen funktionieren. Für jedes noch so nerdige Thema gibt es eine Community. Und dann gibt es auch Leute, die sich gerne Beiträge von über einer Stunde zu ihren Themen anschauen. Im Fernsehen würde das so wahrscheinlich nie laufen, weil das Fernsehprogramm immer möglichst vielen Leuten gefallen muss. Auf sozialen Netzwerken ist das nicht so wichtig. Da gibt es für alle Themen Kanäle und die spielen dann eben Inhalte, die zu ihrer Community passen. Und damit einher geht noch was anderes, dass JournalistInnen ihre Beiträge auf sozialen Netzwerken viel besser an ihre Zielgruppe anpassen können. Das ist dann auch schon der letzte Vorteil auf meiner Liste von sozialen Netzwerken für den Journalismus. Wenn ich also weiß, meine Zielgruppe sind, sagen wir mal, junge Leute zwischen 16 und 25. Und für die möchte ich ein Politikformat anbieten, mit Themen, die sie interessieren und auch betreffen. Und so aufbereitet, dass die Inhalte gut verständlich sind, weil ich weiß, wie viel Vorwissen diese Gruppe hat. Das ist total leicht möglich auf einer Social-Media-Plattform, weil ich genau diese Leute erreichen kann. Und genau das Beispiel ist jetzt auch mein Fundstück für diese Folge. Passend zu Politikjournalismus auf Social Media. Genauer gesagt Politikjournalismus auf Instagram. Die News-WG ist mein Fundstück vom Bayerischen Rundfunk. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Da machen Helene, Max und Sophie nämlich täglich echt gut erklärte News in den Instagram-Stories. Max und Helene berichten aus ihrer WG in München raus und Sophie schaltet sich aus Berlin zu. Und ich finde das echt richtig gut, weil da zwar oft viele News sind, die dann abends auch in den Fernsehnachrichten laufen, aber viel verständlicher und bildhafter erklärt. Und sie berichten aber auch über Themen, die jetzt nicht in der Tagesschau zum Beispiel laufen würden, aber für junge Menschen total relevant sind. Zum Beispiel darüber, was man in einer Pandemie für die eigene mentale Gesundheit tun kann. Oder was eigentlich hinter diesen super nervigen Sexbots auf Instagram steckt. Oder ob Online-Shopping gut fürs Klima ist. Schaut da echt unbedingt mal vorbei. Ich habe euch das Fundstück wie immer in der Infobox verlinkt. Ihr merkt schon, ich persönlich finde Journalismus auf sozialen Netzwerken total genial. Ich schaue mir da auch selbst täglich total viel an. Und mir macht es auch selbst total viel Spaß, journalistische Inhalte in Instagram-Stories zu packen. Oder ein Mini-Bericht-Video für YouTube habe ich auch schon mal gedreht. Ich finde es total genial, wenn ich dann als Journalistin nicht darauf angewiesen bin, dass ein Sender sagt, ja, der 3-Minuten-Beitrag ist gut. Wenn nichts dazwischen kommt, senden wir das in den Nachmittagsnachrichten. So, und dann läuft das einmal. Stattdessen kann ich meine Inhalte jetzt einfach online stellen. Und die Leute können es anklicken, wann sie Zeit dafür haben. Und ich brauche auch kein extra Kamerateam, wo eine das Mikro hält und einer die 6-Kilo-Kamera. Sondern ich brauche ein Handy, vielleicht ein Stativ und vielleicht ein kleines Mikrofon. Mehr nicht. Natürlich muss ich mir dann auch Gedanken machen, wie ich dafür Geld bekomme, weil ich ja nicht alles gratis hochstellen kann. Aber ich kann viel leichter senden. Und an diesem Punkt wechsle ich jetzt auf meiner Liste von den Vorteilen zu den Nachteilen von sozialen Netzwerken für den Journalismus. Ein großes Ding ist nämlich echt, dass einfach jeder und jede senden kann. Infos, Meinungen, Nachrichten in die Internetwelt hinaus posaunen kann. Das ist einerseits natürlich total toll, weil so alle Menschen eine Stimme haben und sich viel leichter an Diskussionen beteiligen können. Aber was sich dann andererseits oft rasend schnell im Netz verbreitet, sind Falschnachrichten, Verschwörungsmythen und Hate Speech. Das liegt auch daran, dass der Algorithmus, da ist er wieder, dass der besonders emotionale oder provokante Beiträge oftmals pusht, weil darunter meist viel kommentiert wird und solche Beiträge häufig tausendfach geteilt werden. Der Algorithmus stuft eine Falschnachricht zum Beispiel dann als besonders beliebten Post ein und pusht ihn weiter. Erst wenn Mitarbeitende der Plattform die Inhalte überprüfen, merken sie vielleicht, dass da Lügen verbreitet werden. Aber auch wenn sie den Beitrag dann löschen, ist er vielleicht schon millionenfach geteilt worden und dann ist das Ganze echt schwer nachzuverfolgen. Das würde ich sagen, ist auch die größte Schattenseite von sozialen Netzwerken. Dass der Algorithmus solche Lügen und Hassinhalte begünstigt und pusht. Einfach weil sie viel Traffic und Interaktion bringen. Ich stelle mir diesen Algorithmus manchmal so vor wie so ein aufmerksamkeitsgeiles Teufelchen. Er nimmt alles, egal ob gut recherchierte, kluge Inhalte oder Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen. Scheißegal. Hauptsache, es hält die Social-Media-süchtigen Menschen auf seiner Plattform, wenn er immer wieder Neues oben in ihre Feeds spült. So lange, bis wir eine Social-Media-Zeit von 8 Stunden pro Tag haben. Und weil alle ja nur die Sachen in ihre Filterblasen gespült bekommen, die ihnen hoffentlich gefallen, polarisiert sich die Gesellschaft immer weiter. Die einen glauben den Falschnachrichten und die anderen denken sich, wie kann man bitteschön nur so dumm sein und das glauben? Das ist doch offensichtlich falsch. Beide Seiten glauben aber, dass sie recht haben. Und je mehr beide Seiten online in ihrer Blase Beiträge lesen und sich anschauen, desto mehr verfestigt sich ihre Meinung. So funktioniert Polarisierung im Netz. Ein Auseinanderdriften der Gesellschaft. Bis beide Seiten nur noch ganz schwer miteinander reden und sich verstehen können. Das klingt jetzt alles mega dramatisch, aber es macht mir auch echt Sorgen. Seht ihr das auch so? Oder glaubt ihr, dass man das Ganze nicht so dramatisch sehen sollte? Würde mich total interessieren, was ihr dazu denkt. Zurück zu meiner Liste. Es gibt auch noch ganz banal klingende Herausforderungen für JournalistInnen auf Social Media. Das eine ist, dass die Online-Welt unglaublich schnell funktioniert. Wir entscheiden innerhalb von Sekunden, ob wir eine Instagram-Story anschauen oder ob unser Daumen nach rechts swiped. Das heißt, die Konkurrenz online ist riesig. Die Frage ist, schauen sich UserInnen lieber die Hochglanz-Story der Beauty-Influencerin an, die wie ihre digitale Schwester ist? Und das meine ich gar nicht abwertend. Von Beauty- und Fitness-Influencerinnen konnte ich viel über Social Media lernen. Oder schauen sich die UserInnen die journalistische Recherche über das Flüchtlingslager auf einer griechischen Insel an? Der Kontrast klingt krass, aber so sieht doch ein ganz normaler Instagram-Feed aus. Beauty gegen Politik. Der letzte Nachteil, der auf meiner Liste steht, ist, dass Medienhäuser und Redaktionen sich nach den Spielregeln der ganz großen Internetkonzerne richten müssen. Denn die haben die Macht, den Algorithmus. Die Konzerne diktieren quasi die Marktbedingungen. Und die sind nicht immer nachvollziehbar. Manchmal ist es zum Beispiel nicht wirklich klar, warum plötzlich die Followerzahlen einbrechen. Oder ein Video viel weniger Klicks bekommt als vergleichbare. Und YouTube, TikTok und Co. sind eben Konzerne, die weitgehend machen können, was sie wollen. Weil sie kaum Regeln von der Politik gestellt bekommen. Jetzt habe ich diese ganzen Herausforderungen und Probleme mit dem Algorithmus aufgezählt. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, was können wir tun? Zum einen, glaube ich, müssen wir versuchen, diskutieren neu zu lernen, um etwas gegen diese polarisierte Gesellschaft zu tun. Es ist natürlich super, wenn wir uns eine eigene Meinung zu was gebildet haben und die selbstbewusst vortragen können. Aber wirklich stark ist es doch, wenn wir uns in Diskussionen auch von anderen überzeugen lassen können. Ich kenne das von Familienfeiern. Irgendwann diskutieren wir hitzig über irgendein Thema. Alle haben ihre Meinung, aber wir wollen uns nicht aufeinander zubewegen. Das finde ich super kräftezehrend und irgendwie schade. Und genau so läuft es doch online oft in den Kommentarspalten ab. Nur noch mal eine Stufe krasser. Menschen mit gegensätzlichen Meinungen reden aufeinander ein. Beschimpfen sich oft sogar, überschreiten Grenzen, wenn sie sich beleidigen oder bedrohen. Aber keiner hört sich wirklich zu oder geht sogar aufeinander zu. Wir haben irgendwie ein Stück weit verlernt, dass wir unsere Meinung auch jederzeit ändern dürfen, wenn wir etwas Neues dazugelernt haben. Zu sagen, Entschuldigung, da lag ich falsch, du hattest recht. Ich würde das total feiern, wenn das online wieder mehr möglich wäre. Was können wir noch tun, um das Dilemma ein Stück weit zu lösen? Wir können versuchen, immer wieder aus unserer Bubble auszubrechen. Und an dieser Stelle habe ich die klasse Rechercheaufgabe mitgebracht. Ich persönlich fand das total krass, als ich das selbst ausprobiert habe. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also, öffnet die Suchmaschine eurer Wahl. Ecosia, Google, was auch immer. Dann tippt nur diese Worte ein, die ich euch gleich sage. Und macht einen Screenshot davon, was euch die Suchmaschine vorschlägt. Die bietet euch ja immer automatisch Wörter an, wie die Suchanfrage weitergehen könnte oder nach welchen Fragen ihr suchen könntet. Also, erstes Wort. Gebt nur Klimawandel ein. Welche Vervollständigungen werden euch dazu Klimawandel angeboten? Und dann macht den Screenshot davon. Das zweite Wort ist Daten. Und das dritte Wort Politik. Dann könnt ihr in Kleingruppen eure Screenshots vergleichen. Ihr werdet schnell merken, keine Google-Suche ist gleich. Die Suchmaschine merkt sich ja, was du schon mal gesucht hast und versucht, zukünftige Ergebnisse daran anzupassen. Das heißt, wir bekommen alle etwas personalisierte Suchergebnisse. Was fällt euch beim Vergleichen auf? Sind da große Unterschiede dabei? Merkt man vielleicht sogar anhand dessen, was da angeboten wird, wo ihr wohnt? Welche Interessen oder Meinungen ihr habt? Wonach ihr früher mal gesucht habt? Schreibt mir gern, wie ihr das findet. Ob ihr das Gefühl habt, dass die Suchmaschine echt viel von euch weiß und ihr das ein bisschen creepy findet? Oder ob ihr das relativ entspannt seht und eigentlich recht ähnliche Suchergebnisse in der Gruppe habt? Ich bin gespannt. Wir sind bei der alles entscheidenden Frage. Wie kommen wir ein Stück weit raus aus unseren Filterbubbles? Um sich wirklich ein Bild von der Realität machen zu können, sind viele verschiedene Informationen und Sichtweisen wichtig. Nicht nur das, was man eh schon kennt. Zum Beispiel, wenn man etwas bei einer Suchmaschine sucht. Da gibt's eine relativ einfache Möglichkeit, die eigene Bubble auszudehnen oder vielleicht sogar zum Platzen zu bringen. Und zwar, indem man im sogenannten privaten oder Inkognito-Modus surft. Viele Internetbrowser wie Firefox, Safari oder Chrome haben diesen Modus. Der Inkognito-Modus verhindert, dass bestimmte Daten weitergegeben werden. Ihr müsstet ihn im Einstellungsmenü oben rechts auswählen können. Wenn ihr ihn nicht gleich findet, habe ich auch nochmal eine Anleitung in der Infobox verlinkt. Außerdem hilft es, den eigenen Suchverlauf regelmäßig zu löschen, also die Seiten, auf denen ihr unterwegs wart. Auch das könnt ihr bei den meisten Browsern oben rechts unter Einstellungen oder in der Chronik anklicken. Ihr könnt natürlich auch Suchmaschinen nutzen, die insgesamt weniger Daten sammeln als Google. Ich habe zum Beispiel DuckDuckGo auf meinem Handy. Wenn wir weggehen vom Thema Suchmaschinen und wieder zurück zu den sozialen Netzwerken, dann gibt es da auch ein paar Möglichkeiten, um aus der eigenen Blase auszubrechen. Ich zum Beispiel versuche PolitikerInnen verschiedener Parteien auf Instagram zu folgen. Also auch von Parteien, die ich im Moment nicht wählen würde. So werde ich automatisch immer wieder mit Themen oder Meinungen konfrontiert, denen ich nicht sofort zustimmen würde. Die ich mir aber anhören möchte, um sie vielleicht besser zu verstehen. Und auch wenn es absolut nervig und anstrengend klingt, es hilft, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und sich durch die Privatsphäre- und Datenschutzeinstellungen der Social-Media-Plattformen durchzuklicken. Auf Instagram zum Beispiel kann ich unter Werbeanzeigen einstellen, dass Instagram keine Daten von Werbepartnern oder anderen Webseiten nutzt, um mir personalisierte Werbung zu schalten. Sonst würde Instagram zum Beispiel registrieren, wenn ich in einem Online-Shop nach einer bestimmten Modemarke gesucht habe und dann bekomme ich nachher Werbung auf Instagram für ein T-Shirt von genau dieser Marke. Das will ich persönlich nicht. Wenn ich das aber ausschalte, dürfte Instagram nur noch Daten von mir sammeln, die ich innerhalb der App Instagram preisgebe. Das heißt, wenn ich der Modemarke auf Instagram folge, kriege ich vielleicht trotzdem wieder Werbung für das T-Shirt. So ähnlich ist das auch auf anderen Plattformen möglich, dass man mal mehr, mal weniger gut verschiedene Informationen wie gespeicherte Interessen und Aktivitäten mit wenigen Klicks löschen kann. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, wie ihr immer wieder aus eurer eigenen Bubble ausbrechen könnt. Aber ihr merkt schon, das Thema ist riesig. Und es ist sicher noch ein mega weiter Weg, bis soziale Netzwerke so gestrickt sind, dass wir nicht mehr alle unsere Bubbles wieder und wieder vorgehalten bekommen. Aber ich glaube, wenn wir uns für Menschen mit anderen Lebensweisen interessieren und Verständnis füreinander aufbringen und wir uns vielleicht sogar hineinfühlen können in andere, dann ist das schon mega gut. Ich würde sagen, das ist mein Schlusssatz. Schreibt mir wie immer gerne Feedback auf Instagram oder per E-Mail an klasserecherche@gmx.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie gerne weiter an einen Freund oder eine Freundin, der Klasse Recherche auch gefallen könnte. Ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachtsferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Da kommt dann auch die nächste Folge raus. Bis dahin, bleibt neugierig.